auch in Salzburg kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer ÖVP-FPÖ-Koalition. Ihr könnt mich einen Propheten nennen und mit wachsender Sorge und einem gewissen Satz an Hoffnung betrachte ich die frühe Ernte der Freiheitlichen Partei Österreichs und damit herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Es ist dazu gekommen, was ich vermutet habe. Ich erinnere mich, ich glaube, es war ein Gespräch mit Michael Schafmüller und Langberg, wo ich eigentlich der Einzige war bei MS Live in der Nachwahlanalyse, der mit einer schwarz-blauen Koalition gerechnet hat. Und ja, da wurde dann vorgebracht, Haslauer, der ÖVP-Chef, sei ein anderes Kaliber als Michael Leitner. Der würde die FPÖ wirklich abgrundtief hassen und der würde niemals mit ihr koalieren. Und das ist jetzt. Jetzt beginnen Koalitionsverhandlungen und Gespräche zwischen FPÖ und ÖVP. Die sind noch nicht abgeschlossen. Sie können vielleicht auch abgebrochen werden. Aber im Moment gehen die meisten Beobachter davon aus, dass es zu einer Landesregierung in Salzburg zwischen den Freiheitlichen und der Österreichischen Volkspartei kommen wird. Wenn wir uns die Mandatsverteilung anschauen, sehen wir, dass die ÖVP 12 Mandate hat, ein Minus von 3. Die FPÖ hat 10 Mandate, ein Plus von 3. Die SPÖ hat 7, ein Minus von 1 und dann haben wir die Grünen mit 3 und die KPÖ mit 4. SPÖ, Grün und KPÖ können natürlich keine Mehrheit bilden. Eine Mehrheit von ÖVP und SPÖ ging sich aus, allerdings mit einem sogenannten Überhangsmandat, sprich mit einem Mandat plus. Das würde bedeuten, dass bei Abstimmungen alle ÖVPler und SPÖler immer dabei sein müssen und falls einer mal krank ist oder umgestimmt würde, die Landesregierung nicht handlungsfähig ist. Kurz, man will einfach immer auch eine gewisse stabile Mehrheit haben, dann kann man entspannt und ruhig regieren. Umso mehr am Land natürlich, wo die meisten Politiker auch nebenberuflich tätig sind und nicht unendlich viel Zeit für die Politik haben, als am Bund. Eine FPÖ-ÖVP-Regierung wäre also wesentlich stabiler. ÖVP, SPÖ ist gescheitert in der Verhandlung. Eine Dreierkoalition, ÖVP, SPÖ, FPÖ, die angeblich angeboten wurde, soll von der SPÖ abgelehnt worden sein. Kein Mensch weiß da genau, wer jetzt wie recht hat in diesem Koalitionsgepoker. Aber schwarz-blau ist Ante Portas. Was bedeutet das? Ich will in den kommenden 10, 15 Minuten nicht nur auf die große Gefahr und die kleine Chance dieser Landesregierungen eingehen, sondern ich will auch allgemein die Lage in Österreich in Einbetracht, Einbeziehung der KPÖ in den Blick nehmen. Es ist nun so, dass wenn jetzt auch noch in Salzburg eine Landesregierung zustande kommt, in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, entscheidenden, wichtigen, großen Bundesländern, eine schwarz-blaue Koalition bereits besteht. Das ist natürlich auch eine Projektion für eine mögliche schwarz-blaue Koalition bei den Nationalratswahlen im Jahr 2024, die ganz entscheidenden. Das hat Vorteile und ich will zuerst mal auf die Vorteile zu sprechen kommen, denn ich will ja nicht nur als Unkenrufer wirken, der dagegen jede Regierungsbeteiligung ist. Die Vorteile zuallererst einmal sind natürlich Geld für die FPÖ. Also ob das Geld jetzt wirklich strategisch sinnvoll für eine Reconquista eingesetzt wird, darüber, das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall. Aber es ist besser, wenn das Geld in Strukturen der FPÖ fließt, als wenn das Geld in Strukturen anderer Parteien fließt und auch in der FPÖ über Umwege bei Burschenschaften, Freiheitlichen Bildungsinstitut, Parteijugenden und diversen Medien, die nicht so verfemt sind wie zum Beispiel die IB und meine Wenigkeit, kann das rechte Lager dennoch ein bisschen davon profitieren, das muss man schon klar sagen. Und die FPÖ kann damit ihre Strukturen stärken, sie kann eigenen Nachwuchs heranziehen, sie kann Kader bilden, sie kann sich verfestigen, auch gerade in den Bundesländern, sie kann Bürgermeister bilden etc. pp. Damit langfristige strukturelle Potenziale aufbauen. Das ist ein Vorteil. Zweiter Vorteil ist, es wirkt durchaus auch ein bisschen entdämonisierend, in einer Regierung beteiligt zu sein. Es normalisiert die FPÖ weiter. Es führt weiter dazu, dass die Partei als eine völlig normale Partei anerkannt wird, dass sich die ÖVP schlechter von der Partei distanzieren kann. Und es führt auch zu einer Entdämonisierung von Herbert Kickl, der als Politiker nicht einzukochen, einzukaufen, einzugemeinden und einzuhegen ist. Sprich, wenn unter der Ägide Kickl all diese Landesregierungen entstehen. Insbesondere in Salzburg und Niederösterreich haben wir Landesregierungen, deren beteiligte freiheitliche Parteien sehr Kickl-loyal sind oder als Kickl-loyal gelten, was so viel heißt, wie dass sie nicht querschießen und wie Hein Buchner vielleicht eigene Ambitionen haben, will mich aber nicht so sehr in über mögliche Parteieinträge auslassen. Also das hat schon eine entdämonisierende Wirkung, die gerade im Fall Kickl auch eine gute, wichtige metapolitische Wirkung hat. Das ist nicht zu unterschätzen. Das sind mal zwei positive Effekte. Geld für die Strukturen, metapolitische Entdämonisierung durch Regierungsteilnahme. Dann, und der Punkt, muss ich ehrlich sagen, der ist unter ferner liefen, eventuell kann man auch ein paar positive Auswirkungen auf die Landesregierung nehmen. Ich habe letztens mit Schafmüller darüber gesprochen, der geißelte die FPÖ in Oberösterreich, hat gemeint, da gab es kaum positive Entwicklungen, kaum eine Förderung des rechten Umfelds der Partei, des außerparlamentarischen rechten Lagers oder keine sinnvolle Förderung. Und wenn, war die Förderung gebunden an Parteitreue. Das waren die Aussagen von Schafmüller. Ich habe da selber dazu keine eigenen Erkenntnisse. Aber man muss schon klar sagen, dass was vor allem die entscheidenden Bereiche Identitätspolitik betrifft und Bevölkerungspolitik, also die fallenden Geburtenraten, die Überalterung der Gesellschaft, die Massenmigration, die Masseneinwanderung, die Ersetzungsmigration, die Ersetzungsgeburten, dann der kulturelle Selbsthass, die Herrschaft des Gegners über die Debatte und über die Ideologie, die Kulturhegemonie. All das ist in Oberösterreich auch nach Jahren der FPÖ-Mitregierung nicht wesentlich anders als in anderen Bundesländern. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ob eine Landbauer-FPÖ oder eine Swatzig-FPÖ in Niederösterreich und Salzburg hier entscheidende Akzente setzen kann. Und zwar einerseits in der realen Politik, also in der Identitäts- und Bevölkerungspolitik, Förderung eigener Familien, Stopp des Zuzugs, Umkehrung von Push- und Pull-Faktoren, Grenzpolitik. Da ist sehr viel möglich, wenn man nur will. Man könnte gezielt jedes Asylheim verhindern. Warum hat die FPÖ so wenig getan in St. Georg, als die Bürger dort verzweifelt gegen die Zelte gekämpft haben, obwohl es in der Landesregierung war? Erzähle mir keiner, dass einem da die Hände gebunden sind, weil das Bundessache ist. Unfug. Ja? Das eine Null-Asylheim-Politik, das ist möglich und denkbar. Und das wären reale, konkrete Erfolge, die diese Beteiligung in der Landesregierung und den hohen finanziellen Gewinn für die Beteiligten rechtfertigen würden. Vor allem aber im Bereich der Metapolitik können extrem viele Ressourcen, über die man jetzt verfügt, drei Landesregierungen zusammengenommen, in den Aufbau rechter, alternativer, patriotischer Medienlandschaft, Kulturszene, Aktivismus und Gegenkultur, Rechtshilfe gelenkt werden. Das ist ganz entscheidend und was ich bis jetzt überhaupt vermisse bei allen FPÖ-Regierungsbeteiligungen ist ein entschiedener, expliziter und mutiger Kampf gegen alle Zensurgesetze. Ich muss morgen wieder vor Gericht zum Zeitpunkt der Aufnahme der Audioanalyse. Und ja, wo bleiben die Aufschreie der Freiheitlichen Partei Österreichs? Und ich meine es nicht wegen mir, sondern wegen den hunderten Leuten, die jährlich vor den Kadi gezerrt werden oder sogar eine Razzia bekommen, nur weil sie Dinge gesagt haben. Die Frage, ob das erreichbar ist in den Landesregierungen, das wird sich jetzt stellen. Ich werde ganz gespannt beobachten, was hier konkret in konkreten Fällen gemacht wird. Und ich werde permanent das sozialistisch regierte Graz, das rot regierte Kärnten, das kommunistisch regierte Graz, ich meine das sozialistisch regierte Steiermark und die sozialistisch regierten Bundesländer vergleichen mit Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich und gemeinsam mit Schafmüller und anderen Leuten, die eben autonome, freie, rechte Stimmen sind, auch scharf kritisieren, wo Kritik notwendig ist. Jetzt kommen wir zu den negativen Faktoren. Die negativen Faktoren, die sind Sonderzahl. Erstens ein gewisser Vertrauensverlust, was die Oppositionsrolle betrifft. Landbauer, Swatzeck, sie alle haben sehr scharf gegen den amtierenden ÖVP-Kandidaten kampanisiert. Gegen Haslauer in Salzburg, gegen Mikl-Leitner in Niederösterreich, ihre Verstrickung in das Corona-Regime, ihre Mitarbeit und ihr Versagen in der Migrationspolitik, all das wurde scharf kritisiert und mehrfach wurde auch klar gesagt, dass man mit denen nicht zusammenarbeiten wollen würde. Nach der Wahl ist auf einmal alles anders. Das haben die Leute satt, das kennen die Leute, sie wissen ganz genau, die Politiker sagen vor der Wahl dies, nach der Wahl ist dann jenes da. Und die FPÖ lebt genau von Glaubwürdigkeit, Authentizität, dass ihre Politiker das anders sehen, dass man ihnen vertrauen kann. Und auch wenn dann viele FPÖler sagen, naja, so ist halt die Politik und sie sollen ja Verantwortung übernehmen und regieren, ist es dennoch etwas, was der Glaubwürdigkeit der Oppositionsrolle schadet. Zweiter negativer Punkt dieser Landesregierungen im Jahr 2024, im Herbst, werden die dann mehr als ein Jahr Bestand gehabt haben und dann wird eine Bilanz gezogen werden. Und dann kann die FPÖ auch nicht mehr so authentisch eine Oppositionsrolle fahren, auch wenn wir FPÖler versichert haben, ah, das ist kein Problem, das schaffen wir locker, auf dem Land zusammen regieren und im Bund scharfe Opposition, das haben wir immer schon können. Ja, aber wenn das dann drei Landesregierungen sind und man dann zugleich auf Bundesebene gegen Nehammer agitiert, während man mitregiert und mitmacht auf Landesebene in drei großen Bundesländern in Österreich, wird es ein bisschen schwieriger, eine authentische Oppositionsrolle zu verkörpern, insbesondere wenn vielleicht die Lage durch eine wirtschaftliche Krise weiter zugespitzt ist. Das ist meine Befürchtung. Derartige Lage hatten wir noch nie. Aber wenn ich jetzt ein Spin-Doktor, ein Campaigner der SPÖ, der Grünen, der KPÖ wäre, vielleicht auch einer linkspopulistischen Kraft, würde ich ganz genau diesen Punkt wieder und wieder und wieder betonen. Die FPÖ tut so, als wäre es in der Opposition, ist aber in drei Landesregierungen tätig. Und was hat sie da konkret geleistet und konkret gemacht? Das ist problematisch und das wird ein etablierter Klotz am Bein an der Protest- und Revolutionsrolle Herbert Kickls werden. Man kann das auch mit anderen Narrativen ausgleichen, im Sinne davon, ja, da haben wir in dieser auf Landesregierung das und das und das schon erreicht und jetzt wählt uns, damit wir auch auf Bundesebene uns umsetzen können. Und tatsächlich, wenn die FPÖ es schafft, bei der Nationalratswahl einen Schwung mitzunehmen und weiter in den Umfragen auf dem ersten Platz zu bleiben und dann in einer möglichen Koalition zum Beispiel mit der ÖVP die bestimmende Kraft ist und entscheidende Ministerien hat, dann erweisen sich diese drei Landesregierungen als großartig, weil dann hat man eben hier auch Kraftzentren, die dann perfekt mit der Bundesregierung zusammenarbeiten können, eine echte Reform durchführen können. Sprich, ich sehe das Ganze nicht nur negativ, sondern ich sehe auch eine gewisse Chance dahinter. Das Risiko ist aber auch sehr hoch und das Risiko bedeutet zu frühe Ernte. Wenn ihr eure Früchte, euren Olivenhain, euren Apfel, Obstgarten zu früh aberntet, dann könnt ihr einen Großteil der Früchte wegschmeißen, weil ihr einfach zu gierig wart. Wenn man wartet, bis sie wirklich reif sind und dann erntet, hat man eben die volle Ernte und den vollen Ertrag. Und die Frage ist, ob vielleicht nicht jetzt die Proteststimmung, die FPÖ führt jetzt schon seit Monaten in den Umfragen. Kickl führt ebenfalls in der Kanzlerfrage. Tatsächlich hat die FPÖ im Moment in einer Meta-Umfrage 28,6%, während die ÖVP 23% und die SPÖ 22,9% hat. Unglaubliche Zahlen, unvorstellbar für die meisten anderen europäischen Länder. Und das schlägt sich in diesen Landtagswahlen nieder. Aber es könnte eben sein, dass man hier vielleicht zu früh sich einkaufen lässt. Klingt jetzt gemein, aber sagen wir zu früh eben diese Stimmung, diese metapolitische Stimmung in politische Folge überträgt. Und damit einer authentischen Oppositionsrolle im Jahr 2024 schadet. Im Wesentlichen meine These, lest euch durch meinen Sezessionsbeitrag zum dritten Aufstieg der Freiheitlichen Partei Österreich, in dem wir uns gerade befinden. Ich will jetzt aber auch mit einer positiven Note enden. Die Audioanalyse soll nicht viel länger als 15 Minuten werden. Österreich hat 2019, jetzt sind wir 2023, 4 Jahre nach dem Fiasko von Ibiza, wieder eine stärkste Kraft FPÖ, wieder alle Zeichen auf Schwarz-Blau gestellt. Es gibt einen derartig starken, konservativen, patriotischen Willen in diesem Land, der nicht klein zu kriegen ist, der trotz Ibiza, trotz Terrorverfahren, trotz ständigen, brutalen, repressiven Schlägen gegen die Opposition, gegen das rechte Umfeld und Vorfeld, Ermittlungen gegen rechte Politiker, wirklich auf Hochtouren, auf 4000 Umdrehungen läuft der repressive und ideologische Staatsapparat des tiefen linken Staates, seit Jahren mittlerweile, und trotzdem kommt in Wellen wieder und wieder diese konservative, patriotische Welle. Ja, man schlägt sie zurück, man zersetzt sie, sie zerfällt ein bisschen, sie muss sich neu und reorganisieren, neue Akteure kommen auf, andere werden zensiert und treten ein bisschen zurück. Und da sprechen natürlich auch von mir, unser Zensurschlag und die Repression gegen die IB hat uns natürlich stark getroffen, aber die Corona-Welle kommen neue Akteure, jetzt gibt es eine neue Normalität. Auf YouTube, vorher gab es Martin Sellner live. Es gibt halt immer wieder Leute, die nachkommen, die Österreicher als Kollektiv, als Einheit, und darum geht es, nicht um Einzelne geht es, um das große Ganze geht es. Die lassen nicht locker und immer wieder kommen konservative Wellen und Vorstöße. Und auch wenn dieser dritte Aufstieg scheitert, wird trotzdem ein großes, starkes, patriotisch-konservatives Potenzial bestehen bleiben in Österreich. Und die Alpenwende, ich habe es jetzt ausgesprochen, meine Vision für eine wirkliche tiefgehende metapolitische Veränderung in Österreich wird immer wahrscheinlicher und möglicher. Die Audioanalyse ist auch unter der verlinkt. Warum? Wir befinden uns in einer Wirtschaftskrise. Benedikt Kaiser spricht von einer Konvergenz der Krisen, hat damit völlig recht, die nicht abflauen wird. Und wir haben sogar jetzt in Österreich eine neue Kraft, die, wenn sie sich etabliert, alles ändern würde, und zwar zum Besseren für die Freiheitliche Partei Österreich. Und damit meine ich natürlich die Kommunistische Partei Österreichs, die KPÖ respektive KPÖ Plus. Die KPÖ Plus, müsst ihr jetzt vorstellen, hat mittlerweile in einigen Umfragen, kolportierten Umfragen, in Österreich 7%. Von 0 auf 7% springt diese Partei einfach in nationalen Umfragen für eine mögliche Nationalratswahl, während die Grünen, die Neos und die SPÖ jeweils Prozent verlieren. Die SPÖ 3, die Grünen 1 und die Neos ebenfalls 2. Sogar wenn das linke Lager insgesamt ein bisschen wächst durch die KPÖ, weil sie nicht Wähler mobilisieren kann und einen Pseudo-Linkspopulismus vertritt. Ich sage Pseudo, weil die KPÖ eben keine patriotische Partei ist und in Migrationsfragen nicht auf Wagenknecht-Linie, in Ukraine-Kriegfragen, in geopolitischen Fragen ebenfalls nicht auf Wagenknecht-Linie ist, aber mit ein bisschen Sozialpopulismus kann diese Partei durchaus einige Nichtwähler mobilisieren, kann das linke Lager insgesamt stärken. Aber im Moment geht sich in Österreich, wenn man sich die Koalitionsmöglichkeiten anschaut, keine linke Ampelkoalition aus. Also SPÖ, Grüne und Neos haben 45,3%, mit der KPÖ kommen sie auch knapp an die 48, 49 heran. Und eine derartige Koalition SPÖ, Grüne, Neos, KPÖ wäre sogar ein Geschenk für die ÖVP und FPÖ, denn sie würde in einer Neuwahl münden, im Chaos münden und damit ÖVP und FPÖ noch weiter stärken. Und dagegen, eine Koalition ÖVP, SPÖ, Grüne verbietet sich, ÖVP, SPÖ und Neos auch sehr unwahrscheinlich. Im Moment, nach den Umfragen, geht sich nicht einmal mehr eine große Koalition, nämlich ÖVP und SPÖ, aus. Die scheitert mit 48,7% knapp. Eine stabile Mehrheit hingegen hat FPÖ und ÖVP, nämlich 54,7%. Hier ist die FPÖ im Moment die bestimmende, dominierende Kraft, die dann auch mit dem Rückhalt aus drei Landesregierungen echt Akzente setzen könnte, während das linke Lager vor allem dank der KPÖ gespalten ist. Müsst ihr euch vorstellen, im Moment findet ein Diadochenkrieg statt in der SPÖ. Drei Leute, Pamela Rendi-Wagner, Doskozil und Babler, streiten sich um den Parteivorsitz. Am 1. Mai gab es quasi drei verschiedene Stages, ja, die voneinander räumlich getrennt den jeweiligen großen Vorsitzenden gefeiert haben. Auch völlig einmalig. Und dann grätscht auch noch die KPÖ hinein mit einer linkspopulistischen Agenda und nimmt der SPÖ Stimmen weg. Und wenn die KPÖ sich als Kraft etablieren kann und der SPÖ Konkurrenz von links macht, den Begriff Marxismus in die Debatte bringt, Kommunismus, Enteignung etc. pp., die SPÖ damit zwingt, ebenfalls ihr linkspopulistisches, bisschen marxistisches Profil zu stärken, dann wird das linke Lager insgesamt, davon bin ich überzeugt, eher an Stimmen verlieren. Vor allem aber gehen Synergieeffekte verloren, es finden Spaltungen statt, es wird auf einer lokalen Ebene, Bezirksebene, Bundesebene gekämpft um gute Leute, gute Orte, Auftrittsmöglichkeiten, Themen. Und diese Konkurrenz wird meiner Meinung nach nicht wirklich fruchtbar sein, denn wenn drei Parteien, die im Wesentlichen gleich sind, nämlich SPÖ, Grüne und jetzt die KPÖ, um ein linksliberales Wählerpotenzial fischen, beide, so schaut es zumindest im Moment im Trend aus, nicht wirklich die Migrationsfrage ansprechen wollen, keinen echten Patriotismus anfassen wollen, nicht nur mit der Kneifzange. Auch der Herr Doskozil hat sich mittlerweile gebeugt vor dem linksliberalen Parteiestablishment, hat Koalitionen mit der FPÖ mehr oder weniger ausgeschlossen. Dann sehe ich glorreiche Zeiten für die Freiheitliche Partei Österreichs. Wenn kein Sebastian Kurz zurückkehrt, wird die ÖVP sich nicht fangen können und wird der Juniorpartner bleiben als Beiwager der FPÖ. Die FPÖ wird stärkste Kraft in den Umfragen bleiben und das linke Lager wird sich gegenseitig zerfleischen. Das könnte gut und gerne noch 1 bis 2 Jahre so andauern. Könnte auch schon in einer Woche enden. Politik ist immer schwer vorherzusagen. Es könnte aber auf jeden Fall noch anhalten und nachwirken bis zur Nationalratswahl 2024. In dem Sinne, und es wurde doch ein bisschen länger als 15 Minuten, ich verzeihe, also ich bitte um Verzeihung dafür und hoffe, ihr verzeiht es mir. In dem Sinne könnten diese Landesregierungen und die Beteiligungen vielleicht auch gar nicht so schlecht sein, wenn man dort eine geschickte Symbolpolitik macht und Akzente setzt und dann die beiden, nämlich Salzburg und Niederösterreich, vor allem auch als eine Hausmacht für Kickl, als eine Stütze für Kickl im Bund und einer kicklischen möglichen Kanzlerschaft nimmt, dann könnte das tatsächlich der Auftakt zu einer echten Urbanisierung und patriotischen Reform, sprich einer Alpenwende im Stil der Reconquista und des Social Changes sein. Nur, und natürlich nur dann, wenn auch das rechte Umfeld, also die rechte Theoriebildung, die rechte Gegenkultur, der rechte Aktivismus auf der Straße diese Veränderung begleitet und verhindert, dass aus dieser großen patriotisch-konservativen Kraft, dieser eruptiven Kraft, diesem Willen zum Volk und zur Heimat, der in Österreich nicht totzukriegen ist, einfach nur eine parlamentspatriotische Protestblase wird. Sprich, um es ein bisschen brutal zu sagen, dieser metapolitische Kraftakt, das metapolitische Potenzial, das wir gerade in Österreich sehen, darf sich nicht nur niederschlagen in gesteigerten Gehältern und schönen Luxusvillen und Luxusreisen von FPÖ-Parteifunktionären, die sich dann in der Regierung mit scheinbarer Macht abspeisen lassen. Das darf nicht der Fall sein. Und dazu ist es notwendig, dass es uns gibt, nämlich das durchaus FPÖ-freundliche und im notwendigen Fall aber auch potenziell FPÖ-kritische patriotische identitäre Vor- und Umfeld, bestehend eben aus Akteuren wie InfoDirect, Heimatkurier, aber auch meiner Wenigkeit, MS Live und meinen Audioanalysen. Wenn sie euch gefallen, die Audioanalysen, dann könnt ihr Mitglied werden bei MS Live Plus. Dort habt ihr Zugriff auf ein Audioanalysen-Archiv, wo ihr die thematisch gegliedert findet, die besten Audioanalysen aus den letzten 1,5 Jahren zum Nachhören. Und damit könnt ihr auch meine Arbeit ein bisschen unterstützen, was mich sehr freuen würde. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Bin sehr gespannt auf eure Einschätzung der Lage und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.